Herzlich willkommen zur 111. Folge vom Piratencast. Heute mal wieder mit einer Special-Folge mit einem Metathema. Und dabei habe ich einmal die liebe Anne.
Hallo.
Und den lieben Manu.
Ahoi.
Und ich bin Pascal.
Stopp, Polizeigewalt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir
werden sie dich überwachen.
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.
Ja, Metathema habe ich gesagt. Es geht um Kommunikation und Presse und Medien. Ja, was ist denn das? Wie soll das laufen? Wie soll das gehen? Erklär mal, Anne. Du hast da irgendwas mal in die Richtung studiert, habe ich gehört.
Ja.
irgendwas mit Medien?
Menschen meinen, dass ich Politikwissenschaftlerin bin und ich habe da auch mal so im Ergänzungsbereich noch Kommunikationswissenschaft mitgenommen. Medien... In Demokratien, wofür brauchen wir die, was sollen die eigentlich tun? Man sagt ja auch auf die vierte Gewalt, neben Judikative, Exekutive und Legislative, die vor allem auch die kontrollierende Gewalt sein soll. Vielleicht so zum Grundverständnis, es gibt eine Öffentlichkeit, oder man kann sich das so vorstellen, es gibt noch eine Medienöffentlichkeit. Also es gibt die Öffentlichkeit, die überhaupt erst durch Medien produziert, konstruiert und so weiter wird. Das darf man nie vergessen. Es gibt nicht viel die Realität, aber Medien konstruieren natürlich eine eigene Öffentlichkeit. Und diese Öffentlichkeitsfunktion ist ja eben auch die wichtige, die quasi Diskursfunktion, kritisch zu berichten, unabhängige Berichterstattung zu haben, um quasi den drei anderen Gewalten kritisch auf die Finger zu schauen. Das ist so sehr basic demokratische Grundsache, deshalb sehen wir auch schnell, wenn so Staaten autokratischer werden, das Erste, was sie irgendwie machen, ist einen Mediensaft abdrehen. Gibt es mannigfaltige Beispiele auch aus der Europäischen Union, dass das so die ersten Sachen sind, um die Demokratie abzuschaffen, ist Medien und Presse zu kontrollieren. Und in Deutschland, vierte Gewalt, ne? Unabhängig, ganz klar, kritische Berichterstattung und das braucht man vielleicht noch, was aber trotzdem vor später wichtig ist. Es gibt natürlich eine eigene Medienlogik. Also es gibt eine Logik, in der Medien funktionieren und die ist in erster Linie Kapitalismus. Das ist nicht die Medienlogik wie Berichterstattung oder das ist zwingend unabhängig und was auch immer, sondern wir haben ein Mediensystem, was hochgradig finanziell abhängig ist, Werbung zu schalten, Sachen zu organisieren und so weiter und so fort und dem ordnet sich auch quasi der Rest mitunter. Genau. Und vielleicht noch ein super Begriff, weil ich den spannend finde, Agenda-Setting. Wir selber gucken Nachrichten und sagen, warum ist das jetzt eine Meldung, das keine und dies, das. Es gibt Nachrichtenfaktoren, das ist schon über 100 Jahre Forschung. Das haben sich nicht eine sinistre Verschwörungstheorie irgendwie ausgedacht, was heute in der Tagesschau als erstes kommt und was zum Schluss kommt. Sondern es gibt einfach Faktoren, die bestimmen, warum was berichtet wird oder was nicht. Negativität zum Beispiel. Tausende Flugzeuge, die gut landen, berichtet man nicht. Aber das eine, was abstürzt, also Negativität ist ein Nachrichtenfaktor. Genau, danach funktionieren Medien und dann kann man sehen, meine eigene Wahrnehmung, was das Wichtige ist, muss ja nicht die sein, die in der Tagesschau zuerst kommen die großen nationalen Themen und dann kommt vielleicht noch irgendwas Kleines. Das muss nicht meine eigene Relevanz sein, funktioniert aber nach Nachrichtenfaktoren. So, das war ein bisschen viel.
Ja.
Für den Einstieg.
Aber muss ich auch gerade darüber nachdenken, diese Medienöffentlichkeit, wenn man so überlegt, was würde man denn eigentlich alles nicht mitbekommen, wenn man darüber jetzt nicht in der Zeitung, im Fernsehen oder neulich auf Social Media darüber lesen würde, sehen würde, was ein Video.
Ja.
Also die allermeisten Sachen kriegt man nur so mit und so wird dadurch nur die Öffentlichkeit geschaffen.
Hat sich natürlich auch in den letzten Jahrzehnten straff geändert.
Ja, klar.
Also wenn ich überlege, oder wenn ich mit älteren Leuten rede, die sagen, also früher haben wir nichts gehört. Da wird über Regionen in den Nachrichten berichtet. Da habe ich in meiner Jugend nie mal gewusst, dass es die gibt.
Die Medienöffentlichkeit ist auch deutlich größer geworden einfach, dadurch, dass ja auch alles globaler geworden ist und einfacher mit den Zugängen auch.
Ja.
Und wegen dieser Gewichtung, das fand ich auch so spannend, habe ich jetzt in den letzten Tagen ganz, ganz viel, auf ganz, ganz vielen überregionalen Zeitungsplattformen einen Artikel dazu gelesen, zu was bahnbetrieblich Banalem, was jetzt ganz groß war. Da hat nämlich ein ICE angehalten, der Lokführer ist ausgestiegen und hat per Schlüssel den Bahnübergang manuell gesichert.
Das habe ich auch gelesen.
Das passiert bei so vielen Zügen täglich, 3000 Mal. Aber diesmal hat es einen, diesmal ist mal den ICE ausgelöst und plötzlich berichten alle darüber, wo es die banalste Sache auf Erden ist, aber plötzlich. Ich würde sagen, Skurrilität ist vielleicht auch noch was, weil so für einen Fahrgast wirkt das irgendwie skurril, wenn dann da plötzlich so, der Lokführer muss aussteigen aus dem ICE. Deswegen, das fand ich auch so spannend da, wie die Gewichtung da ist, weil für mich ist es so, passiert 50.000 Mal am Tag gefühlt.
Bevor wir uns die so ein bisschen, ne, nochmal ein bisschen tiefer reingehen, Manu hat da ganz toll zusammen recherchiert, wollte ich nur den Punkt, den ich vorhin eigentlich noch machen wollte, um dir mal wirklich zu halten. Das ist kein, oh, Verschwörungs-dies, das, die Medien bringen nur was, dies, das. Und man kann das sehr gut analysieren. Das ist wissenschaftlich auch sehr, sehr gut analysiert, was halt einfach Faktoren sind. Warum wird was eine Meldung, warum was nicht? Warum gibt es so wenig kleine lokale Zeitungen mehr? Warum findet so eine Massending statt? Dann haben wir auch Sachen wie, wie heißt denn das, Rudeljournalismus. Also die großen Leitmedien bringen etwas, die anderen übernehmen das. Das ist alles kein Hexenwerk und das ist kein Verschwörungsding, die Medien und so weiter, das würde ich gerne als Preclaimer halt davor setzen, sondern es folgt einfach Logiken, die größtenteils dem Kapitalismus einfach entspringen. So, Zahlen.
Zahlen.
Zahlen, Manu.
Zahlen, Daten, Fakten.
Genau. Die Frage ist ja zum Beispiel auch immer, wem gehört der Bums? Ne? Mhm. Das heißt, wem gehört die Zeitung, wem gehört der Sender, wem gehört dieser Radiokanal? Denn abhängig davon, wem das gehört und wer damit Geld verdienen will, wird eben auch unterschiedlich berichtet über Inhalte, also über die gleichen Inhalte. Und wenn man sich jetzt mal anguckt im Bereich der Tageszeitung, die habe ich mir jetzt mal rausgefischt, weil spätestens seit den 80er Jahren ist bekannt, der Zeitung geht's nicht gut. Also das klassische Printmedium stirbt aus, dass viele, vor allem regionale Tageszeitungen, die über Kommunalpolitik oder eben über Interessantes aus der Region berichtet haben, sind in den letzten Jahrzehnten einfach verschwunden, von größeren geschluckt worden. Der Trend geht wirklich eher zum Überregionalen hin und dann auch größtenteils an einer Internetpräsenz. Wenn man sich anguckt, wem gehören denn die Tageszeitungen in Deutschland? Habe ich euch jetzt mal die Top 5 rausgesucht, der Konzerne, wo sich sozusagen das alles bündelt. Und zwar auf dem geteilten ersten Platz haben wir einmal die KKR Group. Schon mal gehört, einer
Nein.
von euch beiden?
Nein.
Nein, okay, zu der habe ich dann noch einen lustigen Funfact. Mit 20,2%, ebenfalls mit 20,2% Springer. Das haben wir alle schon mal gehört. Denen gehört die Bild, denen gehört die Welt, also die Zeitungswelt. Manchmal glaubt man, sie
Be
denken...
Be careful what you say.
Ja. Manchmal glaubt man, sie denken, ihnen gehört die Welt tatsächlich. Und diverseste andere Formate. Ich habe jetzt nochmal zwei rausgesucht. Dann kommt mit 15% die MadSec. Der gehört zum Beispiel die Sächsische Zeitung oder auch die Dresdner Morgenpost.
Ganz kurz das zu verknüpfen, vielleicht hat man doch schon mal Redaktionsnetzwerk Deutschland gehört.
Ja.
Die stecken nämlich hinter diesem Konzern.
Genau. Die verbinden da ganz viele regionale Zeitungen miteinander. Dann gibt es die Funke-Gruppe. Da ist unter anderem die Westdeutsche Allgemeine drin, das Hamburger Abendblatt, also auch hier verschiedenste regionale Zeitungen mit 9,6%. Und dann gibt es die Medienunion. Das bekannteste von denen ist die Freie Presse mit 9,1%. Zusammengerechnet haben diese Top 5 Konzerne bereits 74,1% Anteil am Meinungsmarkt im Printbereich. Und das ist einfach schon mal eine krasse Zahl. Und jetzt kommt, wie gesagt, der Funfact zur KKR. Die KKR sitzt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ein Unternehmen, die eigentlich nicht im Ziel haben Journalismus oder Medien. Es ist schlicht und das ist nichts anderes als eine Firma, die andere Firmen aufkauft, sie 5 bis 7 Jahre wirtschaftlich optimiert, wie das heutzutage so schön heißt. Also da werden Leute entlassen, Strukturen gekürzt und ein bisschen rumdigitalisiert und jetzt noch ganz viel mit KI. Das machen die mit diesen ganzen Firmen und dann nach 5 bis 7 Jahren Optimierung werden die mit Gewinn wieder weiterverkauft. Das macht die KKR und die haben 20% unseres deutschen Meinungsmarktes im Printbereich. Den gehört quasi Halbspringer.
Ist ja nur ein Fünftel.
Also es ist richtig, es ist gruselig, wenn man drüber nachdenkt. Zumal wirklich, wenn wir überlegen, Springer hat ja auch schon seine 20% und KKR gehört eigentlich einfach ein Großteil von Springer. Das heißt, das ist nochmal, wenn man sich überlegt, die Bild-Zeitung ist die größte Zeitung in Deutschland. Also in ihrem Anteil am Markt. Und was spannend ist, weil sie eigentlich nur ein Boulevardblatt ist.
Ja.
Naja. Also das ist so der Bereich in Deutschland. Und ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen geguckt, wem gehören denn die Dresdner Medien? Und da werden wir uns einige Bekannte wiederfinden, nämlich die Sächsische Zeitung gehört der MadSack Mediengruppe und auch die Dresdner Morgenpost, also Tag 24, gehört der MadSack. Das heißt, quasi die größte Tageszeitung in Dresden gehört der MadSack und die Boulevardzeitung in Dresden gehört der MadSack. Und die Dresdner Neuesten Nachrichten, die DNN, die gehörte früher mal der MadSack. Aber als die MadSack dann eben die Sächsische Zeitung und Tag 24 kaufen wollte, hat das Kartellamt gesagt, juhu, Strukturen funktionieren. Mhm. Hat gesagt, also Leute, nee, ihr bekommt hier definitiv nicht die Monopolstellung an Tageszeitungen in Dresden und Sachsen. Ne? Das heißt, wenn ihr die Sächsische Zeitung haben wollt, dann müsst ihr aber die DNN verkaufen. Und das haben sie gemacht, deswegen gehört jetzt die DNN der Dresdner Medien GmbH. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint in Richtung DNN. Die DNN schwächelt sehr stark in den Absatzzahlen, in den Abozahlen und generell. Ich gehe davon aus, dass es die DNN dann sozusagen im Dresdner Raum als nächstes trifft. So bei den, bei den Printmedien oder bei den Zeitungsformaten. Nichtsdestotrotz, auch wenn die MadSack die DNN nicht behalten durfte, du hast es vor uns schon mal angekündigt, dieses Netzwerk Dresden. Oh, ich habe schon wieder
Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Dankeschön, Redaktionsnetzwerk Deutschland, so rum, nicht Dresden. Die DNN ist weiterhin auch ein Partner in diesem Redaktionsnetzwerk. Das heißt, sie gehört zwar nicht mehr der MadSack GmbH, aber sie greift immer noch auf die gleichen Strukturen zurück. Wenn ihr mal die Online-Präsenz von Sächsische Zeitung und DNN nebeneinander legt, dann könnt ihr quasi, das ist wie Copy-Paste vom Design her.
Das ist wie die Webseite von Mediamarkt und Saturn.
Ja, genau, so ungefähr ist das.
Meinst du nicht FAZ eher? FAZ und DNN?
Ne, die auch.
Sogar gleich
Sächsische Zeitung und DNN.
Und ist die,
okay, also LVZ, auch, ja. Ne?
Die gehört auch mit dabei.
Das ist das Gleiche, genau. Ne? So, was haben wir denn noch? Also das war es auch an Zeitung. Also berichtigt mich, wenn ich falsch liege, das war das gut. Es gibt noch ein evangelisches Blatt, das kommt einmal die Woche, aber das habe ich jetzt mal rausgenommen an der Stelle.
Ja.
So, ansonsten gibt es halt noch diverse, ich sag mal so Nachbarschaftsblätter. Ne? Mhm. Also es gibt das Neustadtgeflüster beispielsweise, aber das sind ja an sich kein Printmedium, das sind halt eher so ein Online-Blog im Nachrichtenformat. An Radiosendern jetzt kommt die übelste Auswahl hier in Dresden. Wir haben Radio Dresden, wir haben Hitradio RTL, wir haben Antenne Sachsen. Falls ihr mal die Telefonnummern braucht, ist alles dieselbe, weil die sitzen alle in einem Haus. Es ist die komplett gleiche Redaktion. Es sind 3 Radiosender, die alle hier in Dresden am Ammannhof sitzen.
Das ist funny.
Wenn man dort einmal anruft, hat man immer die gleiche Person am Telefon. Es ist,
ist für unseren Presseverteiler auch sehr nett.
Ja, das stimmt. Das macht es einfach. Ne? Ich habe das damals wirklich auf die harte Tour kennengelernt, als ich das noch nicht wusste. Mhm. Ne? Habe ich quasi mit einer telefoniert, deren Durchwahl ich hatte, ne, von Radio Dresden. Und dann habe ich die allgemeine Nummer von Hitradio RTL angerufen und auf einmal geht die gleiche Person ans Telefon. Und ich so, hä? Habe ich jetzt nochmal Wahlwiederholung gemacht? Nee, Herr Wolf, wir sind einfach 1. Also das ist alles die BCS Broadcast Sachsen GmbH und Co. KG und die gehört RTL. Mhm. Das heißt, Radio Dresden gehört zu RTL, für alle, die es noch nicht wussten. So, was haben wir noch? Dann haben wir Fernsehen. Wir haben einen privaten Fernsehsender, das ist Sachsenfernsehen. Die gehören der Fernsehen in Dresden GmbH. Sind relativ eigenständig, was das anbelangt. Und in dieser Fernsehen in Dresden GmbH sind unglaublich viele kleine Produktionsfirmen, die regionale Formate machen. Also sowohl Nachrichten als auch eben Dokus oder Unterhaltung.
Denen gehört ja auch hier das Fahrgastfernsehen, ne?
Genau, das ist unter anderem eins davon. Und was wir natürlich auch noch haben in Dresden ist der MDR. Sowohl mit Radio als auch mit Fernsehsendung. Die Schwierigkeit nur für uns hier als, ich sag mal, Partei in Dresden oder als Fraktion in Dresden, wenn wir hier kommunalpolitisch aktiv sind, das interessiert den MDR jetzt eher weniger. Der MDR ist halt auf sein Sendegebiet ausgelegt. Das heißt, wenn die über was berichten, soll es auch möglichst überregional irgendwo Anklang finden. Das heißt, wenn die von Dresden berichten, sind es meistens irgendwelche Sportevents oder größere Kulturveranstaltungen oder halt wirklich irgendeine Story, die knallt. Da juckt die eher weniger, was im Stadtrat los ist. Deswegen seien die am Rande noch erwähnt.
Vom TV, aber tatsächlich Radio finde ich deutlich häufiger. Also, dass da so noch häufiger kleinteiligere Themen mit aufgegriffen werden
oder
irgendwelche Dinger als jetzt im typischen MDR-Hauptprogramm.
Ich glaube, da sind auch einfach der Produktionsaufwand nicht so hoch, ne, wenn du halt einfach was einsprechen. Also möchte ich jetzt nicht kleinreden, auch das ist Arbeit. Ja,
auf jeden Fall. Aber du brauchst nicht drei Leute, die zum Termin kommen, sondern eine Person mit Mikro reicht. Genau. Auch. Und natürlich MDR, ne? Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ja. Ich bin ÖRR-Hooligan. Ich verteidige den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis aufs Blut, vielleicht nicht in der Form, wie er ist, aber das Konzept öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
Genau, also keine Kritik am MDR, das ist einfach, die haben nicht die Strukturen, um wirklich eine kommunale oder eine lokale Berichterstattung zu machen. Das ist absolut, das ist so, das ist Fakt, deswegen kann ich denen da auch nicht böse sein an der Stelle und das ist auch nicht deren vorrangige Aufgabe. Ne? Ja. Das heißt, die haben sich auf Sachsen-Thüringen und Sachsen-Anhalt, das ist deren Sendegebiet und da gucken die natürlich, dass die das so gut wie möglich abdecken. Ja. Genau.
Und was wollte ich noch? Trotzdem vielleicht so zur Einordnung. Das ist trotzdem, vor allem vom Print her, noch trotzdem relativ vielfältig. Wir reden von einer Landeshauptstadt, trotzdem klar im Hinterkopf behalten, ne? Über 500.000 Einwohner. Da kann auch schon einiges los sein an Tageszeitungen, aber eben hatten wir vorhin schon diese Entwicklung über die letzten x Jahrzehnte ist ja wirklich eine starke, ich nenne es mal Polarisierung, aber eher im Sinne von Zentralisierung gemeint, nicht inhaltlich unbedingt polarisieren, sondern ganz viel Lokalsachen weg. Keine Ahnung, wie viel, alleine bei der SZ hätte man jetzt nachgucken müssen, wie viele Lokalredaktionen hatten die vor 15 Jahren, wie viele drei Leute sitzen inzwischen in Dresden zusammen, die das Bautzen-Angebot schreiben. Ist jetzt zwar bestimmt im Bautzen, es wird noch was geben und so, aber das alles stirbt weg, dass es diese einzelnen Dies-Das-Teile gibt. Häuser, die zusammengelegt werden, das war mal eine Anstalt, eine wunderbare Folge, wo die dann bei den ganzen Tageszeitungen 7 Stück das gleiche Titelbild hatten und die gleiche Titelstory und das gleiche dies, das, weil du sparst massiv Kosten und so weiter und so fort. Deshalb, Dresden hat noch eine überraschend breite, in Anführungszeichen, auch wenn das jetzt nicht krass ist, im Vergleich zu, was in Restsachsen eigentlich los ist.
Ja. Was auf der anderen Seite am Wachsen ist. Ne? Also wir haben jetzt schon festgestellt, okay, die klassische Zeitung, das klassische Printmedium Zeitung hat Probleme. Was arg am Wachsen ist, und zwar in verschiedensten Regionen von Deutschland generell, das ist jetzt nicht nur auf Sachsen ausgelegt, ist diese kostenlosen Blättchen, ne? Die sich größtenteils über Werbung finanzieren, die aber trotzdem so ein bisschen dann nochmal Berichte reinschreiben. Davo zum Beispiel in Dresden ist das. Es gibt aber Blätter. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, deswegen, ich sage jetzt keinen Namen und keine Region, aber es gibt definitiv Regionen in Deutschland, wo quasi die Lokalzeitungen so massiv abgestorben sind, dass diese Blättchen jetzt so ein bisschen der Ersatz in Anführungszeichen dafür sind. Und das Problem ist, wenn du dich ausschließlich von Werbemitteln trägst, dann ist dir halt auch ab einem gewissen Grad egal, wer da drin Werbung macht. Und das haben bestimmte politische Strömungen dieses Landes auch sehr stark für sich jetzt ausgenutzt. Das heißt, diese kostenlosen Blätter werden einfach oder wurden vor allem in den kommunalen Wahlkämpfen oder auch generellen Wahlkämpfen da oben drüber, die waren quasi fast vorne bis hinten hellblau. Ne? Und nicht nur in den Werbeanzeigen, sondern auch in den, in Anführungszeichen, Berichten, also in den journalistischen Beiträgen, konntest du dann auch hin und wieder mal Gastbeiträge sehen von PolitikerInnen, nennen wir es so. Die dann eben das nutzen, um einfach in alle Haushalte, wo so ein Ding dann im Briefkasten landet, ihre Meinung zu verteilen. Und das ist halt besonders gefährlich, wenn das dann plötzlich dein Printmedium ist, ob du das dann liest oder ob das ungelesen sofort ins Katzenklo oder ins Altpapier geht, ne? Sei jetzt mal dahingestellt. Aber gerade für so die ältere Bevölkerung, die das halt einfach noch kennt von früher, ne, dass da irgendwie, oder die sich auch drauf freuen, weil da halt auch irgendwie, da ist noch so eine Seite Fernsehprogramm drin oder da ist noch ein Kreuzworträtsel, ein Sudoku drin oder so. Ne?
Und die Veranstaltungstipps.
Genau, sowas. Ne? Und gerade sowas, da gibt es ja Leute, die gucken da noch ganz aktiv rein. Ne? Und wenn das dann gespickt ist mit verschiedensten, ich sag mal, Meinungsberichten, die durchaus in die rechtskonservative bis rechtsextreme Ecke gehen, ist halt schon arg schwierig. Ja. Und das als Journalismus getarnt.
Mhm. Wenn wir noch ganz so zurückdenken in das Stichwort vierte Gewalt.
Dann ist doof. Weil das hat dann nichts mehr mit Journalismus zu tun. Das ist einfach nur ein werbefinanziertes Blättchen, wo zwischendrin noch mal ein paar Meinungsbröckchen gekotzt wurden.
Ja. Vor allem, wenn das nicht kommerzielle, sondern politische Werbung ist.
Ja. Häufig ja. Und die wird auch nie geprüft. Ne, weil im Zweifelsfall bezahlt jemand noch da zusätzlich, ne, nicht nur für die Werbung, sondern dafür, dass er auch dort einen Bericht noch mit reinschreiben kann. Das Geld nimmst du halt, wenn du darauf angewiesen bist. Und es gibt, das war irgendwo in Thüringen, da war ein Stadtrat, ich will nicht lügen, sorry, es war entweder Gera oder Jena oder eine von den so mittelgroßen Städten, da gehört einfach einem Stadtrat von der AfD so ein Blättchen. Ne? Das heißt, da musste der AfD-Ortsverband mehr oder weniger nicht mal mehr zahlen für die Werbung, sondern die gab es dann einfach frei aus. Das sind dann Verflechtungen, die ich schwierig finde.
Ja. Nachvollziehbar.
Okay, also als nächstes, wie läuft Pressearbeit von Parteien und Fraktionen? So ein bisschen Einblicke, Transparenz.
Ganz viel Hintern küssen.
Ganz viel. Ich dachte, du sagst ganz viel Hintergrund, aber du bist bei Hintern küssen abgeworfen.
Ich wollte gerade sagen, ihr beiden habt viel mit den Presseverteilern zu tun. Ihr habt da ein paar Einblicke und auch ein paar Journalisten, mit denen ihr schon da euch auseinandersetzen durftet.
Also ich erlebe es immer noch so im Bekannten- und Freundeskreis, wenn man sich dann darüber unterhält, ne, weil es ist ja größtenteils auch mein Job in der Fraktion. Ne, ganz viele haben noch so diese romantisierte Vorstellung wirklich von dieser rasenden Reporterin von Carla Kolumna, die dann durch die Stadt huscht ne, und eine brisante Story nach der anderen aufdeckt, ne? Diese Journalisten von diesem lustigen Meme, weißt du, wo so eine ganze Wohnzimmerwand einfach voll ist mit Zetteln und dann sind die verbunden mit so roten Schnüren, ne?
Pepe Silber.
Wo sie der Wahrheit auf den Grund gehen. Das ist halt leider nicht der Fakt. Es gibt noch wirklich Journalistinnen und Journalisten, die wirklich auch eigenständig und eigeninitiativ Sachen recherchieren, die sich wirklich noch reinknien in Themen, weil die ihnen wichtig sind, ne? Weil sie zum Beispiel privat oder aus einem vorherigen Berufsleben da dran saßen. Aber meistens ist es so, du schreibst eine Pressemitteilung, das ist ein Text, der ist schon so vorgeschrieben, dass der einfach kopiert und eingefügt werden kann. Den schickst du dann an alle Medienkontakte, die dir so zur Verfügung stehen. Dann betest du... dass die das interessant finden. Das Problem ist, wenn du die schreibst, du musst die schon so schreiben, dass das schon irgendwie so reißerisch oder schon so ein bisschen aufbauschend, dass du sagen kannst, okay, das kann definitiv so auch gedruckt werden oder das wird dann geklickt im Internet. Ne?
Und korrigiere mich aber auch, dass schon teilweise ein bisschen an das Blatt angepasst wird, ob jetzt Boulevardblatt oder ein...
Ja. Genau. Und im besten Falle wird das dann halt aufgegriffen. Vielleicht ruft dich auch nochmal jemand an und hat eine Rückfrage, ne? Weil du schreibst natürlich auch schon ein Zitat rein, ne? Also wenn Anne und ich zum Beispiel jetzt für die Fraktion oder für die Piraten gemeinschaftlich eine Pressemitteilung schreiben, dann ist dort auch wirklich, dann wird Anne schon zitiert. Also da packen wir nicht einfach nur einen Fließtext rein, sondern da steht dann auch, Anne Herberts, Stadträtin der Piraten Dresden, sagt dazu Doppelpunkt und dann geht's los. Und dann ist das Zitat, was halt in keinem einzigen Interview jemals ausgesprochen wurde, sondern was einfach in diesem Text steht. Und das schreiben die sich dann ab. Ja. Oder dann, also das ziehen die
oder
sich dann
raus. Oder maximal, dass wir noch zusammenkürzen, das Zitat oder so.
No. Und das würde ich vielleicht wieder, um wegzukommen von einzelne Akteure und so und gleichzeitig nicht dieses Verschwörungsstruktur-Ding. Es ist ja trotzdem der einzelne Journalist, die einzelne Journalistin in dem jeweiligen Haus, klar nochmal mit Besonderheiten zwischen ein bisschen Boulevard, ein bisschen ernsthafter, dies, das, sitzen natürlich da, kriegen am Tag safe 15 Pressemitteilungen, kriegen 20 Veranstaltungseinladungen, 700 kommen sie zur Pressekonferenz, dies, das, bla bla bla. Die sind natürlich selbst in einem übelst hochökonomisch durchgetakteten Dings und deshalb ist es quasi vieles, was wir jetzt sagen, nicht Individualkritik an einzelnen Journalistinnen, sondern einfach dieses, so läuft halt einfach das Geschäft. Du kriegst am Tag 1000 Sachen und deshalb schreiben wir quasi das 1:1 so, dass ein Copy und Paste möglich ist, dass man schon für einen neuen Artikel, man schreibt was Hereinführendes bei der Pressemitteilung am Anfang, was faktisch schon die Grundlage des Artikels ist. Rein relativ neutral, so machen wir es zumindest, machen andere bestimmt auch anders, dass man den Anfang erstmal neutral, was ist in Sachlage, da und da wurde Haushalt beschlossen, da und da soll dies und das. Sowas halt, dass das copy und pastebar ist, weil sehr wenig Zeit, maximalste Aufmerksamkeitsökonomie und halt eben bestenfalls schafft man sehr viele Nachrichtenfaktoren abzubilden mit dem, was man hat. Also weiß ich nicht, eben was ich vorhin hatte, Negativität ist ein Nachrichtenfaktor, dass es besonders lokal ist, dass es ein besonders großer Aufreger ist, Skandalisierbarkeit und alles mögliche, das sind so typische Nachrichtenfaktoren Oder auch, dass es einfach greifbarer und einfach zu übersetzen ist, was sehr oft...
schwierig ist.
Sehr oft ist es halt komplexer als ein 5-Zeilen-Tag-24-Artikel.
Das ist wahr. Genau. Und die armen Schweine, die dann dort sitzen, die müssen ja dann auch noch verschiedene Dinge beachten. Ne? Zum Beispiel, was quasi so eine ungeschriebene Regel ist, der Größenproporz. Mm. Ne? Also wenn wir, klar, also wir können als Piraten, wir können 5 Pressemitteilungen in der Woche rausschicken. Ne? Also wir sind relativ aktiv, wir machen viel. Ne? Uns fallen definitiv, es gibt definitiv Wochen, wo wir sagen, eigentlich wir könnten jetzt hier mit 5 Stellungnahmen rausgehen. Ne? Das Problem ist, dass ja die Presse jetzt nicht über uns, unsere kleine publige Piratenbande könnte ja nicht jeden Tag einen Bericht schreiben, ne? Wenn halt gerade zum Beispiel von der CDU nicht kommt. Weil die CDU oder die Grünen oder wer auch immer, die sind ja nun mal deutlich größer. Das heißt, die sind dann so ein bisschen angehalten, auch in einem gewissen Proporz dieser Parteiengrößen dann auch zu berichten. Was durchaus schwierig ist, wenn halt bestimmte Strömungen aktiver sind als andere. Die anderen halt größer. Ja.
Und ich hätte vielleicht auch, ich finde den Begriff einfach immer super spannend, sorry, ich bin jetzt an der Uni-Lehrerin Mausi drin, dass der Begriff Pseudoereignisse, und zwar politische Kommunikation oder PolitikerInnen kreieren Pseudoereignisse. Also man darf sich das, eine Pressekonferenz ist ein Pseudoereignis. Der politische Aschermittwoch von den ganzen Parteien, die alle immer stattfinden, der große hier FDP und alle mögliche, die ihren politischen Aschermittwoch machen, das sind Pseudoereignisse. Das sind von vorne bis hinten durchgetaktete, konstruierte, mit einem klaren Agenda-Setting erfundene Veranstaltungen, die nur einzig für den Sinn und Zweck des Berichts über diese Veranstaltung stattfinden. Also man darf sich wirklich, das ist, klar, es macht ja ein bisschen Wilder Westen oder so, aber es sind so Pseudoereignisse, finde ich einfach so ein spannendes Ding, ist was Parteien oder politische Player oder wer auch immer selber konstruiert, um den Fall zu schaffen, dass darüber berichtet wird.
Ja, im kleineren Rahmen in der Kommune sind das dann in Regel solche Parteiveranstaltungen, wo die sich mal so einen Platz mieten und dann ist das irgendwie so, da heute ist Friedensfest und heute ist die Radfahrerveranstaltung. Ne? Da ist klar, ist da irgendwann mal irgendein Kontext gegeben, aber eigentlich steht nicht im vordersten Sinne jetzt das Thema, sondern es ist natürlich... Das Thema für die Partei ist natürlich Sichtbarkeit erreichen und Öffentlichkeit erreichen. Mhm. Und dazu braucht man natürlich dann auch die Berichterstattung aus den Medien. Das im kleineren Rahmen.
Ich habe noch ein anderes Beispiel, was mir dabei immer super krass einfällt. Gerhard Schröder in der 2002-Flut in Hamburg mit den hier Gummistiefeln im Dings sein. Mhm. Und ihr müsst euch ja vorstellen, natürlich, das, was wir am Ende lesen, ist, Gerhard Schröder ist vor Ort, Gerhard Schröder hilft, was auch immer. Aber ihr müsst euch alle bewusst sein, da hat vorher eine Presseabteilung alle Journalisten zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ding eingeladen, damit er in den richtigen Schuhen durch den richtigen Matsch läuft, um das alles zu inszenieren. Das ist so ein super Ereignis, weil das auch mit Grundlage ist, warum er damals wiedergewählt wurde. Ist so ein bisschen die Annahme dahinter, dass die Elbeflut 2002 Schröder die Wiederwahl gerettet hat. Das müsst ihr euch ja vorstellen. Der hätte natürlich auch dahin gehen können und hätte den Familien dort vor Ort was aussprechen können, ohne dass irgendeine Presse anwesend ist. Aber es ist das Pseudo-Ereignis. Ja. Der Kanzler ist bei der Flut da und redet mit den Angehörigen vor Ort. Dass das ohne Kameras niemals stattfinden würde.
Genau. Weil da würde es auch keiner mitbekommen, keiner darüber berichten, hätte man auch keinen persönlichen Mehrwert daraus.
Genau, und aber eben, diese stellt euch nicht vor, dass das sein, dann sind dann da zufällig JournalistInnen, sondern das komplette politische Game ist ein durchstrukturiertes, strategisch geplantes Ding in den meisten Fällen.
Ja. Wie das ja war mit der Carla Kolumna, die haben gar nicht die Möglichkeit, durch die Gegend zu rennen und überall irgendwas zu finden. Nö. Bei dem Ganzen, was die da auf dem Schreibtisch serviert bekommen. Also wenn man die da haben möchte, muss man denen das halt eben auch mitteilen. Weil finden werden sie es eher weniger.
Es liegt ja auch an der Schnelllebigkeit.
Ja.
Ne? Also ich weiß nicht mehr, was das für eine Pressekonferenz war, aber wir haben hier eingeladen, da war ein Thema, Martin hat ein Thema vorgestellt, ne? Es waren quasi die verschiedensten Zeitungen hier da und es war dann wirklich, es ist ein Wettrennen zwischen diesen Zeitungen, wer schickt das, also wer war zuerst an der Story dran. Ne? Mhm. Und das Geile ist, da hatte quasi die eine Zeitung hatte schon einfach den Artikel vorgeschrieben, und hatte dann mehr oder weniger, die Pressekonferenz ist vorbei, die Person geht hier aus der Tür raus und drückt mehr oder weniger auf Senden, auf den schon vorbearbeiteten Bericht, der dann aber auch gar nicht so gestimmt hat. Das war ja richtig geil.
Das gepasst hat, also, was eigentlich unser Inhalt war.
Richtig. Wenn sie wenigstens noch editiert hätten live währenddessen im Bericht.
Ja.
Sie haben nachträglich noch ein bisschen editiert, aber das Ding ist, A, sie waren die Ersten und B, der Punkt ist ja dann erstmal in der Welt.
No? Gut, und zweitens, man kann ja noch im Nachhinein editieren den Bericht, das geht ja immer.
Ne? Das aber das war einfach krass, einfach schon mal auf Annahmen heraus vorgeschrieben, ne? Was könnten die Piraten denn wollen? Und ja, dann, ich war der Erste, es ist draußen. Es stimmt nicht, aber egal.
Da haben wir jetzt auch noch ein paar weitere spannende Beispiele aus den letzten Jahren.
Ja, Dresden. Also das Schöne ist, wenn man jetzt eine Weile hier in Dresden ist und beschäftigt sich so im politischen Raum und beschäftigt sich auch mit der medialen Berichterstattung, dann fällt einem ab und an mal so eine Perle vor den Fuß und man denkt sich, das ist gar keine Perle, das ist ein Pferdeapfel. Und, also hier in den letzten Jahren ist schon wirklich einiges gelaufen. Also mein Lieblingsbeispiel ist dieser Verkehrsversuch auf dem Blauen Wunder vor ein paar Jahren. Wo die Stadtverwaltung Stefan Kühn natürlich, ne?
Höchstpersönlich,
allein in Nacht und Nebel, ne? Kamoufliert, niemand hat es kommen sehen.
Und einfach aufgeklebt, die gelben Streifen.
Genau, also ist, für alle, die es nicht mitbekommen haben, willkommen in Dresden. Es wurde auf dem Blauen Wunder, auf der Loschwitzbrücke,
Loschwitzbrücke,
der offizielle Begriff, ne? Okay,
wurde ein
Streifen angelegt für Radfahrer, damit Radfahrer sozusagen sicher über die Brücke fahren können. Diese Maßnahme entstammte damals einem jahrzehntealten Stadtratsbeschluss. Mhm. Diese Maßnahme wurde dem Stadtrat, also dem Bauausschuss vorher angekündigt, wurde den entsprechenden Stadtbezirksbeiräten vorher angekündigt. Es gab eine Pressekonferenz vorher dazu, dass das passiert. Und dann kam dieser Streifen. Und plötzlich stellen sich Leute hin, wie die CDU, wie die Freien Wähler, die hatten damals noch ein bisschen politische Bedeutung hier in Dresden, die AfD und der ehemalige FDP-Chef Zastrow, damals noch ehemaliger FDP-Chef Zastrow, und haben sich hingestellt. Niemand hat davon gewusst, wir sind nicht aufgeklärt worden, die Stadtbezirksbeiräte wurden nicht gefragt, warum darf die Stadtverwaltung sowas eigenmächtig, dieser Kühn, der ist ja grüner, dann ist ja alles klar, ja. Und um Gottes Willen, und jetzt staut sich bis nach Görlitz, ne? also eine übelste Shitshow, es verging kein Tag, wo nicht in jeder Zeitung mindestens ein so ein Artikel dazu geschrieben wurde. Und das Ding ist, das Ganze wurde dann auch, je länger das ging, umso unhinterfragter wurde die Berichterstattung. Das heißt, da wurde nicht mehr wenigstens noch Kühns oder die Sicht der Stadtverwaltung dagegen gestellt oder die Stellungnahme von dem ADFC, sondern irgendwann wurde nur noch einseitig berichtet, fuck Kühn, fuck die Grünen, fuck den Fahrradstreifen. Weil man gemerkt hat, das wird ja richtig geil geklickt.
Das hast du auf die Titelseite und die Aufgabe...
Funktioniert immer. Ne? Mhm. So. Und ich bin bis heute der Meinung, dass die Dresdner Medienlandschaft daran schuld ist, mit wie vielen Sitzen Team Zastrow heutzutage im Stadtrat sitzt. Mhm. Weil das war im Kommunalwahlkampf, ne? Wo dann zum Beispiel auch ein Holger Zastrow illegal plakatiert hat rund ums Blaue Wunder. Ne? Was dann die Presse rum wieder aufgegriffen hat als Zastrow in politischer Notwehr. Ne? Weil einfach unhinterfragt Zastrows Sprech abgedruckt wurde. Das ist übelst krass. Also was
ganz da kurze Frage, wenn es da eine PM gab, eine Pressemitteilung und so eine Veranstaltung alles gab, waren die ja nicht eingeladen, oder?
Doch.
Also, die wussten doch, wo die waren.
Das wussten die alle. Die haben ja auch alle vorher davon berichtet. Ja. Die haben alle schon vorher darüber berichtet, dass es kommt. Ne?
Nur Zastrow hat sie mitbekommen.
Also wirklich, es wird ja auch viel gelogen einfach in der Dresdner Kommunalpolitik. Ne? Und sich hinzustellen und zu sagen, Kühn hat dort in der Nacht- und Nebelaktion plötzlich diesen Streifen abmarkiert auf der Brücke.
So funktioniert die Stadtverwaltung auch. Ja, das ist
einfach krass.
Die beschließen das einfach mal so über die Nacht.
Und das hat natürlich auch die Bevölkerung hochgeschaukelt. Mhm. Ne? Also, weil Medien haben halt als Aufgabe auch die Information und die Meinungsbildung. Ne?
Ja, und mir fällt gerade auch ein, das Blaue Wunder war ja schon die zweite Iteration von Pollergate vorher. Da gab es ja noch also was komplett Ähnliches. Auch am Blauen Wunder, nur halt runter zum Parkplatz, das Abpollern und das Wegfallen von 5 Dingern, das
von
war auch so eine Kommunalposte,
von den Parkplätzen unterm Blauen Wunder, yes. Die da früher mal waren. Ja.
Und dass Kühn dort einfach Poller hingestellt hat, wie kann er nur in einem Gebiet, in dem man vermutlich eh nie parken darf und was, also es war wirklich wieder so eine komplett auf der Fakten, auf der Habenseite, alles komplett geklärt, aber ein Aufschrei, als hätte man Katzenbabys von Holger Zastrow persönlich getötet und halt das klare Kühn und so weiter. Und da ist ja auch, vielleicht gelingt denen das manchmal auch, ohne dass sie es so super abdingsen, aber es ist aber, glaube ich, eine falsche Vorstellung, dass ein Holger Zastrow nicht absolut intendiert mit den Medien umgeht. Also natürlich geht der mega strategisch da ins Feld. Dem ist das scheißegal, ob das realistisch ist, ob das umsetzbar ist, ob das nie umsetzbar ist, ob das Hanebüchen oder was auch immer ist. Es geht um die Headline und da muss man komplett neidlos sagen, das Thema, also das kriegt der krass gut durchgezogen. Das ist... Ja.
Die rufen den auch sehr, also immer, die geben das ja auch zu. Also ich bin ja mit diversen Reportern, man muss fast nicht gendern in Dresden, bin ich ja im Kontakt und die geben das auch zu. Zu jedem Thema, die rufen gerne den Zastrow an, weil die genau wissen, egal was der sagt, das polarisiert und das wird geklickt.
Und der hat doch immer was zu sagen. Und er spuckt ja auch nur Headlines.
Ja, der weiß ja alles, der kann ja alles und deswegen rufen die den unglaublich gern an, weil die genau wissen, egal was der sagt, das wird geklickt, das zieht.
Mhm. Und da kommt eine Story raus.
Und es ist einfach widerlich. Und was übrigens auch dazu gehört, wir haben oben aufgeklärt darüber, wem gehört die Dresdner Medienlandschaft. Die ist eben nicht öffentlich-rechtlich, die ist privat finanziert. Das heißt, die finanziert sich einmal aus den verkauften Auflagen und aus den Abos im Online-Bereich. Und worüber finanziert die sich natürlich noch? Über Werbung und Spenden. Hm. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass natürlich auch ein Holger Zastrow mit seiner Gastronomie und seinen Märkten dort Anzeigen schaltet, bei allen Medien in Dresden.
Ja.
Da muss man, glaube ich, nicht drum rumreden. Gleiches ist beispielsweise, um mal jetzt das Thema noch zu wechseln, Zoo und Zirkus. Ne? Mhm. Wer uns kennt, weiß, wir sind kein Fan von beidem. Ne?
Ja.
Und wir haben in den letzten Jahren schon häufig uns mit Zoo und Zirkus beschäftigt. Und es ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das ist, mit den Medien darüber ins Gespräch zu kommen, dass die dann auch wirklich darüber kritisch schreiben. Also, dass die das in der Schärfe, in der wir das formulieren, auch so wiedergeben, weil man will natürlich nicht, dass der Zoo dann nächstes Jahr vielleicht nicht mehr die Werbung fürs Osterfest in der Zeitung schreibt. Ne? Oder dass der Bericht oder der Radiobeitrag, der Werbebeitrag plötzlich nicht mehr dort inseriert wird.
Exakt. Und da ist die eine Seite ist, das, was wir sagen, ist quasi zu kritisch gegen den Zoo. Was dann aber halt kommt, sind, ich habe einen SZ-Bericht vor Augen. So süß sind die Affenbabys oder das neue Orang-Utan-Junge. So süß ist es im Zoo. Und ich denke, das ist eine ganz klare Bekenntnis dazu. Also der andere Frame wäre gewesen, Qualzucht schafft neue Generationen. Also nein, wirklich. Also das ist halt, da seht ihr aber auch, also es ist halt nicht... Neutral in dem Sinne, wenn es um so paar heilige Kühe geht, wie eben, da ist auch Dynamo, Leute, ihr werdet niemals im Leben. Also jenseits von, da muss schon wirklich der Captain mit einem Neonazi zusammen ein Fitnessstudio eröffnen, bis ein Teil der Dresdner Medienlandschaft mal kritisch über einzelne Leute von Dynamo berichtet.
Aber zum Glück passiert sowas ja nicht.
Zum Glück passiert sowas nicht. Zum Glück passiert sowas auch nicht mehrmals. genau. Ansonsten, was hatten wir? Ich habe nie mehr viel Zeit, deshalb drücke ich jetzt hier ein bisschen auf das Tübelchen. ich will noch ein positives Beispiel aus der Medienlandschaft bringen. Weil wir ja, es gibt, das habe ich vorhin auch gesagt, strukturell. Auf der Akteursebene natürlich gibt es Journalistinnen, die einen übelsten Anspruch hegen, den auch irgendwie erfüllen wollen und trotzdem hier auf der lokalen Ebene da sind. Also das will ich nicht absprechen. Und zumindest eine Sache, und manchmal kommt da der wirklich gute Wurf, wenn man mal Zeit hat für eine gute Story und wenn das irgendwie in den safe überlasteten Alltag und Überforderungen irgendwie mit reinpasst. Und ein wirklich gutes, wo ich wirklich sage, das ist Qualitätsjournalismus, war ein Beitrag von Weller, von einer sächsischen Zeitung, warum damals der Haushalt 26 gescheitert ist. Das war wirklich mal, nein, nicht investigativer Journalismus, aber sehr kritischer Journalismus, weil da quasi diese, das war wirklich mal Transparenz schaffen. Das war ganz klar benennen, wer was hinter den Kulissen gesagt hat.
Ja.
Und das auch wirklich in der Konsequenz. Und da ging es ja um die Sache von, die CDU hat mit der AfD einen Haushalt zusammengeschrieben. Und kein Schwanz in der Dresdner Presselandschaft hat das eine ganze Weile überhaupt gejuckt. Das hier Brandmauer-Dings, wenn das eine Sache gewesen wäre und die es beschlossen hätten, hätten wir wieder bundesweit Presse gehabt, mit allen möglichen. Aber in dem ganzen Prozess hat es niemanden gejuckt. Und Weller hat aber dann wirklich einen sehr großen Artikel, wo dann endlich mal wirklich drin stand, während die CDU alles kurz und klein schlagen will, für die eigene Fraktion mehr Gelder, die wollte man natürlich haben. also solche Sachen dann plötzlich. Oder die Ortschaften, die sollen bitte mehr Geld bekommen, während alle anderen so und so weiter. Also dass man da so die krasse Klientelpolitik und dies, das einmal wirklich den Hintergrund hinter den Kulissen bei diesen Haushaltsdingen einmal in einer sehr guten Recherche klar auf dem Tisch liegen hatte. Es ist möglich und das war wirklich wichtig, weil da draußen sitzen ja nur Leute, die sagen, die streiten alle und einigen sich nie, aber dass eigentlich fast die Rechtsextremen zusammen mit den weniger extrem Rechten, aber trotzdem Rechten, einen Haushalt zusammen gemacht haben, also ne, so die, ja. Wie riesig dieses Topic eigentlich war, das war mal wirklich Qualität.
Ja. Für euch da draußen, weil wir jetzt gerade in so einem positiven Drive drin sind, ne? Journalismus ist grundsätzlich etwas, was wir alle machen können. Ne? Das heißt, wenn ihr euch irgendwo engagieren wollt, es gibt fast für jeden Stadtteil in Dresden gibt es irgend so ein kleines, wie sagt man?
Lokalblättchen.
Genau, ne? Das ist dann meistens logischerweise natürlich online, aber die Leute freuen sich sehr über interessierte Menschen, A, natürlich die ihren Content lesen. Und die freuen sich aber genauso, wenn ihr die unterstützt, entweder durch Spenden oder wenn ihr dort aktiv sagt, hey, ich möchte teilnehmen, ich habe vielleicht, wenn es halt nur einmal im Quartal Zeit ist, was Kleines zu schreiben zu einem Thema, wo ich mich interessiere, wo ich auch Ahnung von habe, wo ich recherchieren will, dann engagiert euch dort und guckt immer, wo ihr eure Infos hernehmt. Das ist vielleicht nochmal so ein ganz allgemeiner Tipp. Informiert euch an mehreren Stellen, weil ihr habt jetzt schon mitbekommen, die Realität ist das, was am Ende in die Tastatur fließt. Muss nicht unbedingt mit der wirklichen Lebensrealität was zu tun haben.
Denn Journalisten sind auch noch Menschen, die haben auch alle ihren persönlichen Bias mit dahinter.
Der übrigens ganz wichtig ist, kommt der letzte Forschungsding, der persönliche Bias von JournalistInnen, die persönliche politische Einstellung hat weniger Einfluss darauf, was sie berichten, als das, was der einzelne Journalist denkt, was die Chefetagen erwarten. Das ist ganz wichtig. Das ist schon wirklich witziger. Auch super weit, weil da kommt ja dieses, es gab so oft die Studien, es kann gar keinen Rechtsruck in der Medienlandschaft geben, weil die meisten JournalistInnen sind ja, oder viele, viele sind Linke und Grünwähler. Aber es ist die politische Einstellung des einzelnen Journalisten ist weniger relevant, als was sie glauben, was deren Vorgesetzte lesen wollen. Und das ist das Entscheidende. Deshalb gibt es einen ganz klaren Rechtsruck in den Medien, obwohl die JournalistInnen nicht mehrheitlich, das kann ich jetzt nicht mit genauen Zahlen bedingen, es viele gibt, die links und grün wählen und die eigentlich eher progressiver eingestellt sind. Die eigene Einstellung hat aber sehr wenig Einfluss darauf, wie Bericht erstattet wird, sondern Termindruck, Auflagen, Polarisierung und halt die ganzen Nachrichtenfaktoren und so weiter und so fort. Auflage ist tausendmal wichtiger als die persönlich-politische Einstellung. Und wenn die Gesellschaft nach rechts geht, geht die Medienlandschaft auch nach rechts. Das ist jetzt wenig überraschend.
Und populistische Takes klicken dann natürlich auch besser.
Ja, also vielleicht nochmal so viel dazu. Tatsächlich die persönliche Sache von JournalistInnen hat wenig Einfluss.
Genau. Ich hatte so einen schönen positiven Call to Action davor.
Es tut mir leid, Mann. Dann geht doch da rein und brecht die Strukturen auf, Leute.
Ja.
Und unterstützt die Kleinen. Wir haben jetzt auch nur die Stadtteilzeitungen. Es gibt wirklich, es gibt sehr, sehr viel. Vor allem ja auch Journalismus ist die dritte Art und Weise mit Finanzierung, die zwar privat sind, die aber eben genau nicht auf Werbung setzen wollen. Ist jetzt eher höherrangig, aber sei es die Taz oder andere, die halt tatsächlich spendenfinanziert sind. Die halt wirklich versuchen, ihre Unabhängigkeit dadurch zu wahren, dass sie sich eben nicht dem kapitalistischen Scheißdreck hingeben. Da haben wir jetzt gar kein Augenmerk drauf gelegt, weil es in Dresden, gut, Katapult gibt es noch in Sachsen, nicht die super riesen Füllmenge gibt. Es gibt aber noch die weder Werbung noch andere Einflüsse da quasi mitnehmen. Und da wird es qualitativ auch besser.
Rams. Ja.
Rums, da ging die Tür zum Ende, ne?
Ja.
Dann würde ich sagen, wir verabschieden euch wieder. Und in 2 Wochen dürft ihr wieder aus dem Mittagsschlaf hervorkommen und euch die nächste Folge anhören dann hier.
Da geht's wieder um Brücken.
Ja.
Viele, viele Brücken.
Ja.
Über 7 Brücken musst du verlieren. Dann kriegst du den UNESCO-Weltkulturerbe-Titel zurück. Und damit
erst wenn die letzte Brücke eingestürzt ist, wirst du merken, dass man Geld nicht essen kann.
Exakt. Damit, Leute, macht's schön gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ich wusste
gerade. Stopp, Machtzeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen.
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.